Wir kommen heute zum Thema, man könnte es vereinfacht so ausdrücken, es ist vielleicht vom Menschlichen her die größte Quelle der Anfechtungen, nämlich Krankheit. Jetzt muss man einfach sagen, Krankheit zeichnet den Menschen in seinem Wesen aus. Es gibt vier Quellen, wo Krankheit herkommen könnte. Und zwar, Gott kann Krankheit auslösen, der Teufel kann Krankheit auslösen. Wir haben in der Bibel ganz klare Beispiele, wo Gott Krankheit geschickt hat. Wir haben Beispiele, wo Satan Krankheit geschickt hat. Man kann Krankheit auslösen durch eigenes Verschulden, haben wir auch in der Bibel klare Beispiele. Und es gibt ein letztes Beispiel, wird auch von der Schrift bezeugt, wir sehen das nachher, wo Krankheit normal ist, wo jemand zum Beispiel an der Krankheit stirbt vom Alter her. Also es gibt diese vier Bereiche. Und jetzt kommt das Hauptproblem, das Satan ausnutzt, um uns zu täuschen, um uns Anfechtung zu bescheren. Wenn Krankheit kommt, immer die Frage, ist von Gott, ist vom Teufel? Und dann kommen da auch die Verführer, die sagen, wenn du Gott dienst, wirst du nicht krank, völliger Unsinn. Und die Frage ist einfach, wie gehe ich mit diesem Problem um? Und ich möchte ganz klar sagen, Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Wenn Adam nicht gesündigt hätte, hätte für uns keiner eine Krankheit. Aber der Umkehrschluss ist falsch, dass man jetzt sagt, wenn ein Gläubiger krank wird, hat er gesündigt. Das ist falsch. Sondern da muss man dann wieder fragen, hat Gott dem Gläubigen die Krankheit geschickt? Nur Beispiel, ich war in der Zeit, wo ich in der Pfingstbewegung war, und ihr kennt mich doch nun auch schon eine Zeit lang, ich bin sicher nicht verdächtig, dass ich ein defensiver Mensch bin. Ich bin Feuerkopf. Und ich hatte in der Pfingstbewegung, ich hatte Zungenrede, ich hatte Weissagung, ich hatte sowas ähnliches wie Krankenheilung. Ich war auf dem aufsteigenden Ast. Und wenn hier Gott nicht eine Bremse hineingelegt hätte, die Türe aufgemacht in einen der extremsten charismatischen Kreise in die obersten Ebenen. Ich habe das dann abgelehnt. Und zwar, Gott hat das ganz einfach gemacht. Er hat mir eine Krankheit gegeben. Er hat mir eine Krankheit gegeben, die ein Arzt, wenn er ganz normal vorgeht, in 2 Minuten durch eine chemische Untersuchung findet. Und das Verrückte war, ich konnte zum Arzt gehen, ich konnte alles machen, man hat die Krankheit nicht gefunden. Und die Krankheit ist immer brutaler geworden. Wenn ich dann, was Pfingstler ja tun, mit mir beten lassen wollte, wenn ich vorgelaufen bin, hat es in mir ganz einfach geheißen, das kannst du bleiben lassen, die Krankheit geht nicht weg. Und mit der Krankheit hat Gott mich unten gehalten. Und das ist auch der Garant gewesen, dass ich dann rausgekommen bin. Und als ich innerlich mit dieser Bewegung gebrochen hatte, sie biblisch durchschaut hatte und eigentlich der geistliche Kampf gewonnen war, plötzlich heißt es in mir, geh zum Arzt. Ich ging zum Arzt und der hat in ein paar Minuten hat er die Krankheit lokalisiert. Krankheit ist zwar eine Folge vom Sündenfall, aber Gott kann sie wunderbar benutzen. Aber der Teufel kann sie auch benutzen, um mich kaputt zu machen, um mich anzufechten, um mir letztendlich das Verhältnis zum Herrn Jesus kaputt zu machen. Und dann gibt es natürlich nur Dinge, wo Krankheit eine Folge meiner eigenen Dummheit ist. Ich habe einen Prediger gekannt von der amerikanischen Gemeinde, der war ein Schwabe, gebürtig. Der hat sich umgebracht mit Fast Food. Der hat sich tot gegessen. Da kann dir dann der Herr nicht helfen. Steht dir, das ist einfach Dummheit. Und von daher haben wir hier ein ganz gefährliches Gebiet. Ich und du, jeder von uns besteht aus Geist, Seele und Leib. Und der Sündenfall wirkt sich aus beim Geist, wenn er tot ist, ein Sünder, auf eine verderbte Gesinnung. Da kommt die Untreue, da kommt die Falschheit her, da kommt die falsche Einstellung her. Nach der Wiedergeburt ist der Geist lebendig. Jetzt sagt die Bibel, aber du kannst den auch beschmutzen, den Geist, auch als Wiedergeborener, weil vom Sündenfall das nicht ein statischer Zustand ist. Du kannst es verderben, du kannst ihn auch beschmutzen, dein Geist, indem du einfach eine falsche Einstellung hast. Die Hauptproblematik und das Hauptkriegsgebiet ist natürlich wie immer die Seele. Dort sitzt die Lust. Dort sitzt die Begierde, dort sitzt die Emotion. Das ist dann der Punkt, wo ich vom Sündenfall her beleidigt bin, wo ich neidisch bin, wo ich böse bin. Und der Punkt, wo jetzt die Krankheit beginnt oft in der Seele. Viele Leute sind krank aus seelischen Gründen. Aber auswirken tut sich in der Regel auch vom Sündenfall her in Krankheit des Körpers. Und wisst ihr, was der Höhepunkt der Krankheit ist? Der Tod. Das ist der Höhepunkt. Jetzt haben wir dieses Ding am Hals. Ich weiß nicht, ob euch das je aufgefallen ist. In 1. Mose 5, Vers 5. Dieser geistliche Tod ist einfach etwas, das uns alle begleitet. Und wenn ich 1. Mose 5, 5 lese, dann ist mir einfach aufgefallen, ich habe mir das angestrichen und ich lese euch jetzt einfach das ganze Kapitel durch, immer nur drei Worte. Vers 5, und er starb. Vers 8, und er starb. Vers 11, und er starb. Vers 14, und er starb. Vers 17, und er starb. Vers 20, und er starb. Vers 27, und er starb. Vers 31, und er starb. Wo macht es Gott? Er kennt doch einmal Schreiber und sie starben. Er macht es so, dass der einfältigste Leser merkt, der Tod ist einfach der Normalzustand und insofern ist auch Krankheit zuerst schon mal was Normales. Es gehört zum Sündenfall, es gehört zu jedem Menschen, es gehört zur Menschheit, ist also nichts Außergewöhnliches. In Lukas 7,2 sagt die Bibel, und wir müssen jetzt, bevor wir zu der Szene der Anfechtung von Krankheit kommen, müssen wir die Krankheit lokalisieren. In Lukas 7,2 sagt die Bibel relativ einfach vom Knecht des Hauptmanns, er lag krank und war am Sterben. Wisst ihr, dieser Übergang, krank, sterben, ist Normalfall. Ich rede jetzt gar nicht drüber, warum dann jemand stirbt, ob es der Wille Gottes ist, ob der Teufel versucht, jemanden zu töten, ob es ein Arztfehler ist, ein medizinischer Fehler, das alles kann passieren. Und wir haben ja den Lazarus gesehen mit seinen zwei Schwestern. Und die Bibel sagt, Lazarus praktisch ist dann gestorben, der Tod ist da gewesen. Und Krankheit und Tod ist, ich möchte so sagen, ganz normal. 4. Mose 27,3 erklärt es auf eine ganz einfache Weise. Ich mag die. Das sind die Töchter Zelophats. Die waren nicht ohne. Und sie haben nicht nur geistlich Gewaltiges bewirkt, waren aber auch ein bisschen forsch. Und sie sagen dir was ganz Einfaches. Vers 3. Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er gehörte aber nicht zu der Rotte, die sich in der Rotte Korah gegen den Herrn zusammenschloss, die ja bei lebendigem Leben ins Totenreich fuhren, also die per Gericht starben. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel nicht, das war eine besondere Strafe. Sie sagt ganz einfach, sondern er ist an seiner Sünde gestorben. Jeder von uns stirbt an seiner Sünde. Jeder von uns stirbt, weil er eine Sündenatur hat. Jeder von uns stirbt, weil er ein Nachkomme Adams ist. Fakt. Außer der Generation, die noch lebt, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Die sterben natürlich nicht. Aber dass der Tod in uns drin ist, das ist einfach eine Folge, weil wir Kinder Adams sind. Wir sind letztendlich von diesem Sündenfall gezeichnet. Und wisst ihr, in der extremen Pfingstbewegung ist dann passiert, sie sind dann ans Grab gegangen und haben versucht, Leute, die gestorben sind, wieder aufzuerwecken. Gott hat in seiner Zeichen Macht, laut Hebräer 2, 3 und 4, zur Zeit der Apostel, das gegeben. Auch der Jesus hat es getan, Tote aufzuerwecken. Aber du findest keine Bibelstelle, letztendlich, die sagt, dass das der Normalzustand wäre für die Zeit nach der Apostelzeit. Und wenn einfach jemand stirbt, dann ist seine Stunde gekommen. Alles hat seine Zeit. Und ich sage immer, meine Frau sagt mir das, wenn ich jammere wegen Krankheit, sie sagt, du predigst, man stirbt am Wille Gottes. Und das stimmt. Ein Gläubiger stirbt am Willen Gottes. Wisst ihr, von daher, wenn ich es jetzt sage, wenn Krankheit ihren Höhepunkt im Sterben hat, dann ist so, dann kontrolliert auch Gott die Krankheit. Wir werden das nachher gleich sehen. Römer 5,12, ganz wichtige Bibelstelle, wo das zusammenfasst. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, wenn sie alle gesündigt haben. Ich sage mal den Dreiklang. Sünde, Krankheit, Tod, das haben wir am Hals. Wisst ihr, wenn das jemand sagt, und jetzt sage ich es mal vorsichtig, wieso bin ich alt? Wieso habe ich graue Haare? Wieso sind meine Knie kaputt? Wieso? Eigentlich müsste ich sagen, ich habe mir das schon gesagt, gell, das ist natürlich lächerlich. Ich habe gesagt, falls Adam im Himmel ist, dann muss ich den fragen, was ist da eigentlich eingefallen? Der ganze Dreck, den wir am Hals haben, haben wir dir zu verdanken. Es ist einfach so, alles ist eine Auswirkung der Sünde. Jetzt sagt die Bibel in 1. Thessaloniker 5, 23, er soll geheiligt werden, dieser Mensch, nach Geist, Seele und Leib. Er sagt, euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib soll praktisch geheiligt, untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft Jesu. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und ich denke, dass das der Tod ist jeder Irrlehre und der Tod ist jeder Sekte, die sich hier mit kranker Heilung beschäftigt. Da gehört auch die christliche Wissenschaft dazu. Das ist nichts anderes wie eine Heilungssekte. Wisst ihr, auch die ganze pfingstlerische Extreme, alle diese Dinge wären nicht vorhanden, wenn man der Bibel glauben würde, was sie für ein Programm der Erlösung hat. Und das Programm der Erlösung, das Gott gegeben hat, ist, weil ein Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht, besteht die Erlösung aus drei Teilen. Und zwar der erste Teil, ich lese uns Johannes 3,3, das ist das, was Gott für den Geist des Menschen, aber jetzt möchte ich etwas gleich einmal ganz ein für alle Mal ausräumen, der Geist des Menschen ist nicht der Verstand. Wisst ihr, wo der Verstand dazugehört? Das habe ich auch lernen müssen, er gehört zu der Seele. Der Geist des Menschen ist die tiefste Zone des Menschen, das ist das Organ, das keine Gefühle hat. Darum fühlt man Geistliches nicht. Das ist das Organ, das mit Gott die Gemeinschaft hatte. Adam und Eva hatten mit Gott Gemeinschaft über ihren Geist. Und beim Sündenfall, sagt die Bibel, ist der Geist erstorben. Der ist nicht weg, der ist immer nur da im Mensch drin, aber der ist tot in Sünden. Epheser 2, 1 bis 3, könnt ihr nachlesen. Das heißt, der ist tot, bei der Wiedergeburt lebt er wieder auf. Und jetzt hat Gott ganz einfach, und das ist der zentrale Punkt, Johannes 3,3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, das Programm Gottes für den Geist des Menschen, um einen Menschen wieder zurechtzubringen, ist Wiedergeburt. Also nochmal, es ist Wiedergeburt. Und wenn ich dann wieder geboren bin, Römer 8, Vers 9 und 10 sagt ja, wer der Heilige Geist hat, der ist wieder innerlich lebendig. Wer der Geist nicht hat, ist nicht sein. Und in Titus 3, ab Vers 4, erklärt die Bibel das nochmals. Und ich denke, das ist eine zentrale, wichtige Erkenntnis, was der Geist betrifft. Sie redet hier von der Freundlichkeit Gottes, von dem, was er getan hat, indem er uns, Vers 5, errettet hat durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus. Das heißt, die Wiedergeburt ist meine Rettung. Wisst ihr, ihr müsst euch einmal das so vorstellen. Wir haben ja diese kuriose Heiligungslehre, wir haben kuriose Unsinn. Also die Gläubigen haben Unsinn erzählt, da wird es mir schwindelig, dass ich mich manchmal frage, haben die jemals eine Bibel gelesen? Wisst ihr, da haben wir gesagt, ja, wer wird gerettet, wer wird gerettet? Die Bibel hat eine ganz einfache Regel. Wer den Geist hat, ist gerettet, wer den Geist nicht hat, ist nicht gerettet. Wisst ihr, dann hat sie gesagt, ja, wer besonders geheiligt ist, wird entrückt. Wer nicht besonders geheiligt ist, muss hierbleiben, nochmal zurechtgebracht werden. So ein Unsinn. Wenn du die Bibel liest, wisst ihr, was bei der Entrückung passiert? Da passiert was ganz Einfaches. Da kommt der Herr Jesus in den Luftraum und er zieht der Heilige Geist von der Erde zurück. Was passiert denn? Jeder, der Heilige Geist in sich hat, wird automatisch dem Herr Jesus entgegengerückt. Das ist alles. Das heißt, jeder, der Heilige Geist hat, ist gerettet. Jeder, der in der Sekunde seines Todes der Heilige Geist in sich hat, in seinem Geist, ist gerettet. Das spielt keine Rolle, wie heilig er gelebt hat. Wie heilig er gelebt hat, das wird im Preisgericht Jesu Christi untersucht. Es sei denn, er hat ein Mensch so gelebt, dass er wieder dem Herr Jesus den Abschied gegeben hat, abgefallen ist und sich rückwärts bekehrt hat und dass der Heilige Geist aus seinem Geist gewichen ist. Dann natürlich ist er verloren. Aber wer in der Sekunde seines Todes oder in der Sekunde der Entrückung der Heilige Geist in sich hat, ist gerettet. Und weil der Herr Jesus bei der Entrückung der Heilige Geist von der Erde zurückzieht, als sich dann bei der sichtbaren Wiederkunft auf dem Ölberg ganz Israel bekehrt, die noch leben, muss er, das steht im Jesaja 32, muss er der Heilige Geist nochmals ausgießen. Er müsste ihn doch nicht ausgießen. Im Titus steht, er ist ausgegossen. Er muss ihn nochmals ausgießen, weil er die Gläubigen mit dem Heiligen Geist bei der Entrückung zu sich zieht. Und jetzt, wenn Israel gerettet wird, muss er nochmal ausgießen. Das sind einfache Dinge, wo ein Bibelleser erkennen kann. Und dann kannst du allen diesen Unsinn nicht mehr lehren, der in den gläubigen Kreisen verbreitet wird. Dann geht ganz viel Druck weg. Wisst ihr, man sagt ja in der Welt, wer hat, der hat. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Und die Bibel sagt in Römer 8, 9, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Wer aber den Geist hat, ist sein. Wisst ihr, und das ist der entscheidende Punkt. Für den Geist hat Gott ein Programm, Wiedergeburt. Für die Seele. Und da kommt auch so kuriose Lehre. Die Seele ist bei der Wiedergeburt nicht wiedergeboren. Es wird der Geist wiedergeboren. Nicht die Seele. Sondern die Seele ist der Kampfplatz. Wisst ihr, ich versuche es euch einmal zu erklären. Warum mache ich was? Es läuft immer gleich ab. Mein Geist, das ist meine Einstellung. Wirkt auf meine Seele ein, dann werden Gedanken steigen dann auf. Und diese Gedanken, die werden vom Geist mit der Seele gepaart. Und wenn dann ich geistlich, im Geiste wandle, dann kommen die richtigen Gedanken, die richtigen Einstellungen, die richtigen Entscheidungen. Wenn ich aber meine Seele, ohne dass sie vom Geist beeinflusst wird, wo der Heilige Geist ja wirkt, laufen lasse, steigen genauso Gedanken auf. Und dann kommen wieder Dinge. Und das, was dann in meine Gedanken aus meiner Seele aufsteigt, das tue ich. Also der Körper ist das ausführende Organ meiner Seele. Aber was die Seele dann meinem Körper für Anweisungen gibt, das hängt davon ab, ob die Seele, ich sag mal, selbstständig hier rumwirbelt oder ob sie vom Heiligen Geist über meinen Geist kontrolliert wird. Und das nennt die Bibel Wandel im Geist, Wandel im Fleisch. Ganz einfach. Wandel im Geist heißt, der Heilige Geist kontrolliert über meinen wiedergeborenen Geist meine Seele. Wandel im Fleisch heißt, meine Seele ist unkontrolliert. Und dann kommt meine Sündenatur raus. Dann kommen die Erbeinlagen, die in meiner Seele sich abgebildet haben, von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Dann kommt meine Stärke, meine Schwäche, das explodiert alles. Und von daher ist es für den Gläubigen wichtig, im Geist zu wandeln. Und jetzt hat Gott etwas gegeben. Ich finde das mit das Genialste von diesem vollkommenen Opfer Jesu. Wenn ich jetzt wiedergeboren bin, dann passieren Dinge. Und das haben die Gläubigen auch nicht verstanden. Ich sage das ja nicht als Vorwurf, sondern ich muss mich an der eigenen Nase packen. Ich habe ganz viele Niederlagen bekommen, weil ich das nicht begriffen habe. Es ist einfach so, bei der Wiedergeburt ist etwas geschehen, das fühle ich nicht, sondern das beschreibt mir die Bibel. Und die Bibel sagt, bei der Wiedergeburt passiert Folgendes. Der Heilige Geist zieht in meinen Geist ein. In selber Sekunde bin ich laut Römer 8, Vers 9 lebendig. Jetzt lebe ich, habe ich das Leben Jesu Christi in mir. Der Jesus zieht durch den Heiligen Geist in mich ein. Er wohnt jetzt in meinem Herzen. Jetzt ist das passiert. Herz ist der gesamte Beutel, wo Geist und Seele, wo alles drin ist. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Bibel sagt, du hast jetzt das Pfand. Das Pfand heißt, der Heilige Geist ist in mir, der Herr Jesus kommt, aufgrund von dem Pfand darf ich in den Himmel. Also er zieht einfach der Geist zurück und ich bin im Himmel. Gleichzeitig sagt sie, Epheser 2, Vers 10, das haben auch die Gläubigen nicht begriffen, da steht, dass alle Werke seit Grundlegung der Welt, die ich tun soll, fertig sind. Die sind in dem Paket drin. Also das ist eine ganz einfache Regel. Ich wandle im Geist, dann tue ich die Werke, die Gott will. Ich wandle im Fleisch, dann tue ich sie nicht. Das ist so einfach. Und beim Preisgericht wird nur letztendlich gemessen, wie viel ist er im Geist gewandelt, wie viel hat er von dem, was Gott ihm schon gegeben hat, erlebt, wie viel hat er realisiert und wie viel nicht. Wisst ihr, und von daher habe ich ein Paket in mir. In dem Paket ist auch drin der Platz am Leib Christi. Ich bin ein Mund. Der andere ist ein Ohr, der dritte ist eine Hand. Da ist drin 1. Petrus 4, Vers 10. Meine Gnadegabe, die Gott mir gegeben hat, um den Dienst zu tun. Da ist drin Römer 12, 3. Mein Maß des Glaubens. Jeder von uns hat eine andere Kapazität. Und es braucht keiner der andere nachahmen. Ich muss immer nur mein Maß ausleben. Und da ist sogar drin, 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsgebiet. Gott hat schon festgelegt, wo ich überall arbeite. Also ich bete immer, sag Herr, lass mich nur das predigen, was du willst. Lass mich nur dort predigen, wo du willst. Wisst ihr, das ist schon drin. Ich muss es nur erkennen. Das ist alles in meiner Seele drin und jetzt ist noch was drin. Und das haben die Gläubigen nicht verstanden. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, wenn ich im Geiste wandle, ist hier eine Erlösungstätigkeit in meiner Seele wirksam. Die ist aber nicht in meiner Seele vorhanden, sondern die ist wirksam im Geist. Das heißt, sobald ich im Geiste wandle, fängt der Geist an, diese Wirksamkeit, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, in meine Seele einfließen zu lassen. Also nochmals, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, ist in meiner Seele nicht drin. Das heißt, wandle ich nicht im Geist, wirkt es, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, nicht. Überhaupt nicht. Sobald ich im Geiste wandle, fängt sofort der Heilige Geist an, diese Wirkung, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, in mir wirksam werden zu lassen. Und derselbe Sekunde kann ich die Sünde kontrollieren. Ich lese uns Römer 6, 6 und 11. Wir wissen, weil das alles im Geist drin ist, fühlen wir es nicht. Wir wissen dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Jetzt erklärt er warum. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Da steht Duloyo, als Sklave dienen. Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Jetzt sagt die Bibel, du bist mit Christus gekreuzigt, du bist tot. Also der alte Mensch ist im Prinzip geistlich gesehen tot, wenn ich im Geist wandle. Wenn ich aber nicht im Geist wandle, dann ist er äußerst lebendig. Das ist das, wo Luther auch immer falsches Verständnis gesagt hat. Zu Deutsch, er ist doch eigentlich bei der Taufe, hat man ersäuft. Das ist falsch, das ist nicht in der Taufe passiert, das ist in der Wiedergeburt passiert, in der Taufe mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die Bibel geht jetzt davor aus und sagt, dieser Kampfplatz der Seele, sobald du im Geist wandelst und dich für mit Christus gekreuzigt hältst, bricht sofort durch. Ich habe die Geschichte schon mindestens 500 Mal erzählt, ich werde sie heute Morgen das 501. Mal erzählen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich weiß kein besseres Beispiel. Ich habe das so drastisch erlebt. Ich habe es später noch anders erlebt und auf ähnliche Weise, aber das war mir so plastisch. Ihr kennt ja, ich war beim Friseur, mir war es langweilig, ich hatte nichts zu lesen dabei, da lagen die Illustrierte. Ich habe überhaupt keine negativen Gedanken gehabt, ich habe keine falsche Lüste gehabt, gar nichts. Ich habe einfach gesagt, da saßen ein paar Männer, mir ist langweilig, ich will lesen. Griff zu einer Illustrierte, obwohl ich wusste, kann auch nicht gut sein. Nach ungefähr 5 Minuten war ich beschmutzt von dem, was drin stand, was Bilder war. Dann bin ich wütend geworden, habe die Zeitung auf den Tisch geworfen und habe gesagt, ach, der Herr hat was Wunderbares gemacht. Bis zum nächsten Besuch des Friseurs, sind bei mir meistens so 6 Wochen, hat er mir das beigebracht, du bist mit Christus gekreuzigt. Ich gehe zum Friseur und dann ist was passiert, was mir in der Regel nicht passiert. Ich gehe wieder zum Friseur und habe wieder keinen Lesestoff dabei. Wieder hat der Herr gewirkt, dass vor mir lauter Männer sind. Ich sitze wieder da, ich habe schon innerlich aufgeseufzt. Kam genau das Gleiche. Teufel kam und sagt, guck, hier sind die Zeitungen. Ist doch harmlos, du kannst doch jetzt lesen, es tut dir doch nichts. In selbe Sekunde macht es bei mir Klick. Das letzte Mal hast du dich versündigt. Und jetzt kam der Heilige Geist, hat das Wissen der Bibel, das ich jetzt hatte, lebendig gemacht und sagt zu mir, du weißt doch, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Dann habe ich was gemacht. Ich habe kurz die Augen geschlossen, habe gebetet, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Das heißt, ich bin tot für diese Begierde, jetzt die Zeitung zu ergreifen. Ich habe es nur im Glauben angenommen. Ich habe mich dafür gehalten. Ich habe das, was in meinem Geist war, einfach in die Seele runterlaufen lassen. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich mache die Augen auf und das ist bei mir ganz, ganz außergewöhnlich. Es war jede Begierde weg. Ich hätte 50 Stunden auf dem Stuhl sitzen können und warte ohne eine geringste Begierde, solange ich in der Haltung war. Und dann habe ich gesagt, jetzt begreife ich, wie das geht, mit Christus gekreuzigt zu sein. Es ist da, aber ich muss es praktisch, so wie Paulus sagt, ich muss es vom Geist in die Seele reinziehen und dann wirkt's. Da kannst du jede Begierde, jede Lust kannst du abstellen. Jeden Neid, du kannst jede Sünde auf die Art töten. Aber weil das halt der Mensch eben aus Geist, Seele und Leib besteht, manchmal im seelischen Leib, manchmal im geistlichen Leib, sagt der Johannes, wer sagt, er sündigt nicht mehr, er tut es nicht mehr, der lügt, weil wir haben den Kampf dauernd. Ich muss es immer wieder tun, immer wieder tun. Das ist das Programm für die Seele. Es ist wunderbar, dass Gott uns so ein Mittel gegeben hat, unsere Seele zu kontrollieren. Und jetzt kommt halt das, wo dann die Irrlehrer sagen, und in die Erlösung ist praktisch die Heilung des Leibes mit aufgenommen. Aber stimmt nicht. Wenn du 1. Thessalonicher 4,13 liest, das ist ja die Stelle vor der Entrückung, dann zeigt uns die Bibel was ganz Einfaches. Vers 14, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Schlafenden durch Jesus mit ihm führen. Und dann erklärt er, wie wir hier auferstehen werden. Genau erklärt wird es in 1. Korinther 15, 22. Und zwar, wenn der Herr Jesus kommt, wird mein Körper auferstehen. Wisst ihr, wo der Sündenfall wirkt? Der wirkt in meinem Fleisch, in meinem Körper. Warum wirkt er? Weil Gott einen Menschen geschaffen hat, dass er nach Geist, Seele und Leib funktioniert. Jetzt ist bei einem normalen Menschen der Geist kaputt. Einmal sagt die Bibel, ich denke, es ist in Sprüche, dass der Geist des Menschen eine Kontrollleuchte ist, die alles kontrolliert, die alles im Gleichgewicht hält. Wenn der jetzt kaputt ist, dann ist der Mensch im Ungleichgewicht. Dann kann es sein, dass die Seele explodiert. Und da kommen auch die seelischen Erkrankungen her, da kommt, dass der Mensch Blödsinn macht, dass er sündig ist. Da kommt das her, dass wir genügend Nahrungsmittel auf der ganzen Erde haben, um die Leute völlig satt zu kriegen und trotzdem lassen sie Millionen von Kindern verhungern. Ist ja nicht normal. Ist alles nicht normal. Das kommt daher, wenn der Geist die Seele nicht kontrolliert. Wisst ihr, ich bin Banker. Also wenn ich von was etwas verstehe, noch vom Geld, aber jetzt müsst ihr das anders verstehen. Ich verstehe etwas, wie Geld auf einen Menschen wirkt. Ich habe Leute gesehen, wegen einem Aktienkurs oder Aktientipp, die waren mindestens so süchtig wie ein Opium- oder Rauschgiftsüchtiger. Die standen zitternd vor mir. Wisst ihr, die Seele, wenn die nicht vom Geist kontrolliert wird, ist die zu allem fähig. Und jetzt sagt die Bibel, Paulus sagt, in meinem Fleisch, und Fleisch bedeutet in der Regel Körper plus Seele, also der von Gott nicht kontrollierte Teil. Und jetzt sagt die Bibel, bei der Entrückung wird dieser ganze Teil, und in dem Moment, wie der Körper verwandelt wird, ist die Seele kein Problem mehr. Jetzt bist du wiedergebracht nach Geist, Seele und Leib, bist jetzt wieder von Gott her hergestellt, und dann ist das Problem rum. Aber bis das soweit ist, ihr könnt, ich habe die Stelle drauf, ab 1. Korinther 15, 22 beginnt's. Und die Bibel sagt, in Adam starben alle, in Christus werden alle lebendig gemacht, aber nur in Christus. Wisst ihr, nur der, wo in Christus ist, wird wieder lebendig im Geist. Und dann erklärt er einfach die Auferstehung, dass alle auferstehen müssen. Friedrich Große hat ja gesagt, er will nicht auferstehen, haben wir den nicht gefragt. Er wird auch auferstehen. Es muss jeder auferstehen. Wir auferstehen, wir Gläubige, zur Entrückung, zum Herr Jesus, begegnet ihm. Dann kommen wir zum Preisgericht, dann sind wir alle Zeit bei ihm. Es wird wunderbar sein. Und die Nichtbekehrten auferstehen zum großen weißen Thron in der Offenbarung und werden gerichtet. Und wenn sie nicht im Buch des Lebens sind, die sind da alle nicht drin, dann gehen sie in den Feuersee. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr, und jetzt haben wir etwas. Ich bin so fasziniert, wie der Herr Jesus, der ja Mitleid mit unseren Schwachheiten hat, laut Bibel, wie er das so macht, dass es ein Kind verstehen kann. Das heißt, er gibt uns Hilfen. Also, ihr begreift jetzt, geistlich gesehen, ich zeige es nachher, zuerst nur die Ursache, geistlich gesehen, so hat Gott für den Geist eine perfekte Lösung, Wiedergeburt. Für die Seele hat er eine optionale Lösung. Das heißt, das ist eine Lösung, die da ist, aber wenn ich sie nicht annehme im Glauben, wirkt sie nicht. Die ist optional. Der Geist, die Wiedergeburt, kann ich nicht beeinflussen. Die ist da oder nicht da. Ich nehme den Herr Jesus auf, dann ist sie da. Ich nehme ihn nicht auf, dann ist sie nicht da. Das Einzige, was ich hier beeinflussen kann, ist, wenn ich aus dem Geist raus die Einstellung noch einigermaßen hinkriege. Aber die Seele, die ist optional. Also ich muss die Erlösung annehmen. Und für den Körper, sagt die Bibel, ist die Lösung von Gott, die Auferstehung und nicht die Krankheilung. Die Krankheilung ist eine Gnadengabe, die er geben kann, wenn er will. Aber die Grundproblematik, die ist ganz einfach so, mein Sündenfall, Elend des Körpers wird erst bei der Auferstehung beseitigt. Wisst ihr, Gott hat den Lazarus auferweckt. Ist das nicht wunderbar? Wisst ihr, was Lazarus für ein Problem hatte? Er musste trotzdem sterben. Er ist gestorben. Gott kann jemand eine Krankheit wegnehmen. Ich habe das auch schon erlebt, dass Gott Gebete hört, Krankheit geht weg. Der stirbt trotzdem. Wisst ihr, das ist das Problem. Der Körper hat keine dauerhafte Lösung wie der Geist mit Wiedergeburt. Und der Körper hat auch keine optionale Lösung, wo ich im Glaube das alles ausschalten kann. Das kann ich nur bei der Seele. Sondern beim Körper bin ich darauf angewiesen, dass Gott mir Gnade gibt. Aber die Gnade heißt nicht, dass er mich nicht mehr sterben lässt. Es sei denn, die Entrückung ist vorher. Und wenn man das begreift, der Geist perfekt erlöst, die Seele optional erlöst, der Körper zeitlich danach erlöst bei der Auferstehung, dann kann man nicht mehr lehren, wenn du Gott dienst, wirst du nicht krank, kannst du nicht mehr lehren. Du kannst nicht predigen, jeder, der glaubt, wird gerettet im Körper. Du kannst predigen, jeder, der glaubt, wird gerettet in seinem Geist wiedergeboren. Jeder, der glaubt, wird gerettet in seiner Seele, optional, wenn er es annimmt. Aber du kannst nicht predigen, jeder wird körperlich gerettet, wenn er glaubt. Lehrt die Bibel nicht. Jetzt hat Gott etwas getan. Es ist mein Lieblingsgleichnis. Der barmherzige Samariter. Es ist so wunderbar. Ich könnte mich hier auf den Boden werfen vor Freude. Weil Gott hat genau diese Erlösungswahrheit in diesem Gleichnis versteckt. Also ihr kennt es ja, das ist Lukas 10. Es beginnt eigentlich bei 33. Das ganze Gleichnis beschreibt ja, es geht jemand von Jerusalem, das ist die Stätte des großen Königs, die Offenbarung Gottes, nach Jericho. Jericho ist die Stadt, die verflucht ist, wo der Erstgeborene stirbt beim Beginn der Bautätigkeit und wo der Nächste stirbt von den Söhnen beim Beenden der Bautätigkeit. Also es ist das Bild für, dass ich tot in Sünde bin, ist Jericho. Und Jerusalem ist das Bild des geistlichen Lebens. Also der Mensch geht weg von Gott, geht hin zu Jericho, ist tot in Sünde. Und dann kommt ja der eine Priester, das ist Religion, und der andere, das ist auch Religion. Also sowohl ein Levit wie ein Priester, die können nicht helfen. Menschen können nicht helfen, sie lassen den in seinen Sünden liegen. Und der Mensch, der weggegangen ist von Gott, tot ist in Sünde, von dem sagt die Bibel, er ist halb tot. Sie schlugen ihn halb tot. Das ist ja klar. Wir leben ja, das ist ja keine Frage. Ich lebe, wenn ich zu jemandem sage, du bist tot, sagt er, du spinnst, ich bin doch da. Wir sind lebendig, nach Seele und Körper, aber der Geist ist tot. Der Geist wird erst lebendig bei der Wiedergeburt. Darum bin ich halbtot. Und jetzt sagt er hier, als dieser Halbtote, ich lese 30, er fiel unter die Räuber, sie zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, wie er war. Das ist der Mensch Totensünde. Ich bin halbtot. Und jetzt heißt es, der Priester geht vorüber, der Levit geht vorüber. Ein Mensch kann mir nicht helfen. Auch Religion kann mir nicht helfen. Jetzt kommt der Samariter, Bild für den Herr Jesus. Und jetzt macht er etwas. Er hat Erbarmen. Der Jesus ist genauso, wie die Bibel sagt. Er liebt uns, er setzt die Liebe des Vaters um, will uns retten. Er ging zu ihm hin, verband ihm seine Wunden, goss Öl und Wein darauf. Was ist Öl? Ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, da kommt Wiedergeburt. Der Heilige Geist zieht in mich ein, jetzt ist Öl da, jetzt bin ich wieder geboren. Und dann kommt der Wein, das Reinigungsmittel, das Desinfektionsmittel. Und dann reinigt er mich, dann werden alle Sünden gelöscht. Das ist ein Bild für die Wiedergeburt. Dann setzt er ihn auf sein eigenes Tier. Der Esel, was ist der Esel? 2. Mose 13, 13, erlöst durch ein Lamm. Das ist das Bild für die stellvertretende Erlösung. Er gibt ihm die Erlösung, die Wiedergeburt und führt ihn in eine Herberge. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Er tauft ihn in den Leib Christi hinein. Hier bildlich gesprochen, er führt ihn in eine Herberge und pflegt ihn. Du wirst in der Gemeinde gepflegt, Epheser 4, 11, durch die Dienste, durch die Ämter, durch diese Dinge. Und jetzt kommt das Interessante, als er fortzog, der Jesus ist zurückgegangen in den Himmel, gibt er dem Wirt der Herberge. Wer ist der Wirt der Herberge? Wer ist der, der den Leib letztendlich bearbeitet und der den Leib hütet? Das ist der Heilige Geist, der in mir wohnt. Und jetzt sagt er gab dem Wirt, dem Heiligen Geist, 2 Denare. Das heißt, die Wirkung des Heiligen Geistes, da hat Jesus dafür bezahlt, mit 2 Denaren. Der 1. Denar ist die Wiedergeburt. Der 2. Denar ist das Gekreuzigtsein mit Christus, die Bibel nennt es auch Heiligung. Das heißt, das ist das Optionale. Er gibt dem Wirt, dem Heiligen Geist praktisch 2 Dinge und sagt, eine, die Wiedergeburt zur Errettung und 2. für die Seele, dieses Optionale. Und jetzt kommt was Interessantes und er sagt, was du mehr aufwenden wirst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Der 3. Denar, das für den Leib, sagt er, der wirkt erst, wenn er wiederkommt. Das ist die Auferstehung. Und damit siehst du glasklar, dass das ganze Programm Gottes sagt, Wiedergeburt, perfekte Lösung für den Geist, gekreuzigt sein mit Christus, Heiligung, optionale Lösung für die Seele, aber für den Körper kommt die Endlösung am Schluss. Ist in dem Gleichnis so wunderbar dargestellt, schöner kann man es nicht mehr machen. Und jetzt kommt halt das, die Ursachen sind klar, das ist der geistliche Tod. Römer 5,12, 1. Mose 2,17, 1. Mose 3, der Sündenfall. Aber jetzt gibt es spezielle Ursachen, warum ich krank werden kann. Also es ist ja so, es gibt ja Leute, die haben eine erstaunliche Gesundheit, das hat auch mit den Genen zu tun. Wenn ein Arzt eine Anamnese mit dir macht, dann will er ja auch wissen, was hatten deine Vorfahren. Zum Beispiel, ich habe 2 Vorfahren, die im Herzinfarkt gestorben sind. Insofern guckt man bei mir immer, wenn bei mir beim Herz was ist, sind sie ganz pingelig. Keiner hat andere Krankheiten gehabt. Darum sind auch die Ärzte, wenn andere Dinge bei mir auftauchen, das sind sie nicht beunruhigt. Die gucken immer, was du hast, von den Vorfahren her. Aber es gibt Krankheiten, die löse ich selber aus. 1. Korinther 11,27. Wer also unwürdig dieses Brot isst, einmal oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, so soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer denn unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind in Schlafen, nämlich tot. Und vielleicht ist das Zeit, dass man das die Gläubiger mal sagt, du kannst am Abend mal krank werden und du kannst sterben am Abend mal, wenn du nämlich nicht in Ordnung bist mit Gott. Meine Frau regt sich immer auf und sagt, guck mal, die 2 haut Händel mit und dann am Sonntag geht sie zum Mahl, wie wenn nichts wäre. Sie hat recht. Sie hat völlig recht. Es ist nur die Gnade Gottes, wenn er dich nicht krank werden lässt oder dich gar nicht sterben lässt. Wisst ihr, ich habe mal erlebt, wie Gott eine Mutter von 2 kleinen Kindern getötet hat. Die hat in offenem Ehebruch gelebt, hat die Frechheit gehabt, in die Gemeinde zu kommen. Wenn so jemand dann zum Abendmahl geht, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dasjenige, obwohl Mutter von 2 Kindern, 2 Wochen später tot ist. Das kann passieren. Muss nicht, aber kann. Wisst ihr, ich kann krank werden, weil ich unwürdig das Mahl nehme und damit den Tisch des Herrn verachte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lasse das Mahl vorbeigehen, weil ich sage, ich nehme Gott ernst. Man braucht es nicht wegen jeder Kleinigkeit. Dann kommen wieder die sensiblen Gläubigen, die haben einen dummen Gedanke vor dem Abendmahl, dass das Mahl vorgehen ist. Blödsinn. Ich habe das Mahl in den 33 Jahren, wo ich im Herr jetzt diene und aus der Pfingstbewegung rausgekommen bin, habe ich das Mahl genau 2 Mal nicht genommen. Und im Nachhinein muss ich sagen, beide 2 Mal waren falsch, ich hätte es nehmen können. Ich kann hingehen und sagen, Herr, reinige mich jetzt in dein Blut. Ich weiß, mit dem Bruder sollte ich noch was klären. Ich verspreche dir, ich nehme jetzt Mahl und bei der nächsten Gelegenheit gehe ich zu dem, kannst du es mal nehmen. Aber wenn ich jetzt Bitterkeit habe, Wut gegen den und Hass und sage, naja, bei der nächsten Gelegenheit zeige ich dem, was Sache ist und das Mahl trotzdem nehme und ich werde krank, brauche ich mich nicht wundern. Und wenn das dramatische Folgen hat, also wenn das eine bestimmte Ebene verlassen hat, dann kann ich auch dran sterben. Also es gibt Krankheiten, die sind letztendlich von mir selber ausgelöst, sind die Wirklichkeit aber Gericht. Und dann gibt es natürlich Krankheiten, die schickt dir der Teufel. Lukas 13 in Vers 11 wird beschrieben, dass eine Frau der Geisterkrankheit hatte. Es gibt auch Krankheiten, die der Teufel den Unerlösten schickt. Er versucht es auch bei den Gläubigen, aber da ist wieder das Problem, wenn wir in Christus sind und wandeln, dann kann der Teufel das nicht tun, wenn es Gott nicht als Erziehung zulässt. Also der Teufel kann uns nicht willkürlich plagen, sondern da haben wir einen gewissen Schutz, solange wir im Geiste wandeln. Und da gibt es natürlich Krankheiten. Ich sage es mal ganz ehrlich, ich glaube, dass meine Rückgratentzündung damals eine Krankheit war, die hat 2 Gründe gehabt. Einmal mir etwas auszutreiben, das war Erziehung, aber zum Zweiten auch zur Ehre Gottes. Weil wenn ich die Leute sage, was ich gefressen habe, ich habe Hände voll Tabletten in mich reingeschluckt, ich habe, glaube ich, 539 Infusionen in Tablettenform genommen, könnt ihr euch vorstellen, ich hatte keinen Tag Durchfall. Ich hatte keinen Tag Magenprobleme. Die Leute haben gesagt, es kann ja nicht mehr sein. Wenn man das in sich reinstopft, dann musst du doch krank werden, du musst doch reagieren. Nix. Wisst ihr, das ist dann wieder die Hand Gottes, die hier ist. Und er sagt zum Beispiel, gerade beim Lazarus, diese Krankheit ist, um Gott zu verherrlichen. Gott kann Krankheit machen, du musst es dann auch durchleben. Das ist auch eine Fechtung, aber um sich zu verherrlichen. Wisst ihr, und darum ist nämlich wichtig, dass du eigentlich nicht so dumm betest, wie viele sagen, warum lässt du das zu, sondern musst fragen, welcher Zweck? Ich lag zum Beispiel hier. Wisst ihr, ich bin ja ein Typ, ich bin sicher nicht verdächtig, dass das nicht schwierig ist, wenn ich plötzlich flach liege. Ich lag so flach, ich konnte mich nicht einmal mehr drehen. Ich bin ein Bauchschläfer. Ich schlafe so auf dem Bauch mit Händen vorm Gesicht. Das ist meine Schlafhaltung. Und plötzlich hat man mich rückwärts so hingelegt wie ein Brett. Ich konnte mich gar nicht mehr auf den Bauch drehen. Es war alles anders. Ich bin wie ein Brett auf dem Rücken gelegen. Normal hätte ich Panik bekommen müssen, durchdrehen. Ich konnte nichts mehr tun. Ich musste alle Dienste absagen. Ich lag wie ein Brett im Krankenhaus, wenn man mich mit MRT oder so untersucht hat. Wenn die Krankenschwester oder Krankenpfleger mich nicht aufgehoben hätte, ich wäre nicht mehr in der Lage, überhaupt mich aufzusetzen. Ich konnte nichts mehr tun. Ich war erledigt. Ich habe am Sofa geschlafen die ganze Zeit, weil ich Konstruktion machen musste. Ich war die Ruhe in Person. Ich habe keine Sekunde, hatte ich nur auch einen Gedanken, dass es der Teufel war. Ich wusste die ganze Zeit. Ich wusste es 100%. Gab es keinen Zweifel. Ich wusste es. Es ist Gott, der jetzt mit dir eine Schule durchführt. Und das ist diese Krankheit, um letztendlich Gott zu verherrlichen. Ein Teil davon war aber Offenbarung 2,22. Und das kann sein, das kann ein großer Teil sein oder ein kleiner Teil. Da sagt er, sieh, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit der Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Der Herr musste mir zum Beispiel durch die Krankheit auch austreiben, dass ich in meiner Gutmütigkeit jeden Termin, wo man mich anfragt, einfach annehme. Das habe ich nämlich gemacht. Und da haben wir das angefangen auszutreiben, dass ich jetzt sage, wenn mich jemand fragt, du, ich komme gern zu dir, aber jetzt musst du mich in Ruhe lassen. Ich muss drüber beten, ob ich kommen soll. Und das habe ich nicht getan, das haben wir daher beigebracht. Aber das war nur der kleine Teil. Der Großteil war, Gott wollte sich hier verherrlichen. Aber ihr merkt schon, jetzt haben wir schon drei Quellen, wo Krankheit herkommen kann. Der Teufel hat die Frau angegriffen. Wenn das der Fall ist und derjenige tut Buße und kommt zum Herrn Jesus, geht die Krankheit weg. Weil dann hat der Teufel keinen Zugriff mehr. Wenn ich Buße tue und das in Ordnung bringe und Gott sein Ziel erreicht hat, dann geht die Krankheit weg. Ist überhaupt keine Frage. Und da gibt es 1. Korinther 5, 1 bis 5. Da ist eine Krankheit wegen extremer sexueller Verfehlung. Und da sagt die Bibel klipp und klar, dass derjenige zum Verderben des Fleisches übergeben wird, dass der Geist wenigstens gerettet wird. Da hat Gott einen Wiedergeborenen nicht verdammt. Er blieb gerettet, aber er hat ihn getötet. Also Gott kann jemanden töten wegen so einer Sünde. Wisst ihr, und ich habe Leute, die führend waren dem Reich Gottes. Und wenn jemand, der führend ist dem Reich Gottes, öffentlich einen Skandal macht, zum Beispiel durch Ehebruch oder durch eine Sünde, wo er wirklich Dinge dreht, dass ein Skandal ist, dann muss der mit rechnen, dass Gott ihn wegen dem tötet. Es ist nicht gesagt, dass der verloren geht, aber es kann sein, Gott tötet ihn, weil er einen Skandal ausgelöst hat. Das passiert in der Regel eigentlich, nach meinem Verständnis, nur wenn es öffentlich einen großen Skandal gibt. Also ich habe jetzt wieder einen Mann, wenn den Gott tötet, würde ich mich nicht wundern. Der stand vorne in einer Bewegung und war ein strahlender Mann, den haben alle bewundert. Und solange ihn alle bewundert haben und ihn als der große Gesalbte des Herrn gesehen haben, hat er 10 Jahre in Ehebruch mit ein paar Frauen gelebt. Und das ist erst rausgekommen, als die Buße tatet und in der Seelsorge alles bekannt haben. Das heißt, er hat vorne ein riesen Theater abgezogen und hinter der Kulisse hat er in Ehebruch gelebt. Und er hat nicht mit gottloser Frau im Ehebruch gelebt, sondern das sind mit die frömmsten Frauen gewesen, die hier in der ganzen Gegend rumschwirrt. Das ist natürlich ein Skandal gewesen für die ganze christliche Welt. Wenn Gott dann so jemand krank werden lässt oder tötet, Entschuldigung, ist biblisch. In seiner Gnade kann er ihn auch leben lassen. Gell? Also, das ist Gottes Sache. Aber das gibt auch die Möglichkeit. Und da gibt es Eigenverschulder. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 3,16. Ich sage ja, wenn ich bloß noch Fastfood in mich reinstopfe und dann krank werde, dann brauche ich mich nicht beschweren. Wisst ihr, ich habe mal einem Kunden geholfen vor der Bank, Albstadt 10 Grad minus, ohne Jacke anzuziehen, im Hemd und Krawatte das Auto anzuschieben. Ja, Entschuldigung, wenn ich dann am nächsten Tag im Bett liege mit einer Erkältung, die Schwabe sagen, der hat zu allem Grippe, was Erkältung ist. Gell? Wenn ich dann im Bett liege mit der Erkältung, dann brauche ich mich nicht beschweren. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wer hat mir jetzt die Krankheit geschickt? Gott oder der Teufel? Dann muss ich ehrlich sagen, meine Dummheit hat sie mir geschickt. Er merkt, es gibt viele Quellen. Und jetzt kommt wieder, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Es sind Gottes Wege. Wenn ich wirklich Gott diene, dann muss ich einfach damit rechnen, dass er mir, und wir sehen das nachher gleich, wie die Hintergründe sind, dass er mir hier hilft. Jetzt kommen wir wieder zu einem ganz wichtigen Punkt, wie ich mit der Bibel umgehe. Lese uns die Bibelstelle, 2. Mose 15,26. Die Verführer werden dir die Bibelstelle lesen. Da steht, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen oder auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wie haben wir das in der Pfingstbewegung immer gepredigt? Der Herr ist dein Arzt, nimm es an, hier steht's. Wem ist das geschrieben? Israel. Da steht, wenn Israel das tut, dann legt Gott keine der Krankheiten Ägypten auf es. In Jesaja 38, 1 bis 5 ist die Geschichte, wo Hiskia letztendlich von Gott die Nachricht bekommt, du musst sterben. Was macht Hiskia? Ihr könnt es in Ruhe nachlesen. Er dreht sein Gesicht an die Wand und sagt, ich habe dir gedient. Er beruft sich auf 2. Mose 15, 26. Derselbe Sekunde dreht der Prophet um und sagt, du wirst geheilt. Also du siehst es, das hat funktioniert. Aber, jetzt kommt ein Problem. Mit der größte Prophet von ganz Israel ist der Elisa. Er hat Gott gedient, vorbildlich wie kein zweiter. Er konnte die Transzendenz auf Gebet hin öffnen, dass sein Diener gesehen hat, wie die Engelscharen da sind. Er hat Kinder geflucht, da sind die Bären gekommen, haben sie getötet. Er hat eine Macht wie kein zweiter. Und dann steht in der Bibel ein ganz einfacher Satz. Er starb an der Krankheit, an der er sterben sollte. Es ist Gottes Souveränität, wenn er beschließt, und der Herzinfarkt ist eine Krankheit, dass er dich heimholt, wie er das macht. Er kann dich sterben lassen an einer Krankheit. Auch einen Propheten, selbst wenn verheißen ist, du kriegst keine der Krankheiten Ägyptens. Wisst ihr, und da kommt jetzt Matthäus 10, 8, jetzt kommen wir zu Zeichen und Wunder. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Wem sagt er das? Vers 5, diese 12, die Apostel, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, jetzt tut Zeichen und Wunder. Warum hören die Zeichen und Wunder in der Bibel auf, als das Heil zu den Heiden geht? Könnt ihr gucken, in der Apostelgeschichte ist eindeutig. Paulus evangelisiert die Heiden noch mit Zeichen und Wunder, aber zur Zeit der Apostel. Nach der Zeit der Apostel gehen die Zeichen weg. Das ist der Missionsbefehl. Weil im Missionsbefehl an uns, an die Heiden, sagt er was völlig anders. Matthäus 28, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Heidenvölker, da steht da Ethne, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wo sind dir die Zeichen? Weg. In Markus 16 sind sie wieder da. Warum? Da steht als Überschrift nicht Heiden und da steht als Überschrift nicht Israel, sondern die Welt. Also Markus 16 ist ein allgemeiner Missionsbefehl, wo die ganze Welt drin ist, darum sind die Zeichen drin. Aber wenn du jetzt ganz genau alle Missionsbefehle liest, dann siehst du, Gott sagt, der Missionsbefehl mit Zeichen und Wunder, also Krankenheilung, dass jeder geheilt wird, der betrifft Israel. Und darum hat der Herr Jesus in Israel alle geheilt. Darum haben die Apostel geheilt, zur Zeit der Apostel, Heide, Jude, alle. Und als die Zeit zu Ende geht, der Apostel, und das Heil endgültig zu der Heide geht, geht die kranke Heilung weg. Wisst ihr, und von daher muss man ganz aufpassen, was hier gelehrt wird. Nämlich, du kannst Anfechtung kriegen, und wir haben ja das Thema Anfechtung, du kannst furchtbare Anfechtung kriegen, wenn man dich lehrt, im Opfer Jesu ist die kranke Heilung beinhaltet, und wenn du richtig glauben würdest, würdest du geheilt werden. Das ist furchtbar. Es steht in Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wisst ihr, das wird immer genommen. Im Opfer Jesu ist die Vergebung der Sünde und die kranke Heilung drin. Hier steht's. Stimmt das? Ist das biblisch? Ja. Aber ganz viel, was biblisch ist, stimmt trotzdem nicht. Nicht, weil die Bibel nicht stimmt, sondern weil man die Bibel missbraucht. Und jetzt kommen wir zur Regel. Richtig, sauber. Biblisch heißt ja nur, es steht in der Bibel. Das ist hier richtig. Aber richtig biblisch ist was völlig anderes. Ich muss nämlich alle Stellen lesen. Und jetzt lese ich uns die Parallelstelle. Matthäus 8, 17. Und ich frage mich ernstlich, ob die Leute, die extreme Krankheilung predigen, das nie gelesen haben. Da steht nämlich, ich lese ab 16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde. Und da steht im Griechischen Plero, vollständig erfüllt. Plero heißt fertig, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das heißt, durch diese messianische Wunder ist die Stelle Jesaja 53, 4 erfüllt, sagt die Bibel. Die kannst du nicht mehr nehmen als Heide, die ist erledigt. Und damit hört ganz viel Anfechtung auf. Weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, deine Krankheit würde weggehen, wenn du glaubst, dass Jesaja 53 für dich ist und du würdest annehmen, und wenn du nicht gesund wirst, dann glaubst du nicht. Und da bringst du die Leute in den Wahnsinn. Ich möchte nicht gucken, wie viel in der Psychiatrie wegen solchen Fragen in der Psychiatrie sitzen. Wenn du aber biblisch lehrst, musst du dem sagen, halt, Jesaja 53 darfst du nicht mehr nehmen, es ist erfüllt. Also lass die Finger davon. Ich zeige gleich, wo nur kranke Heilung möglich ist. Und dann gibt es natürlich noch einfach messianische Wunder in der Bibel. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt vom Judentum, das steht jetzt in der Bibel nicht, aber du kannst an der Bibel sehen. Nämlich immer, wenn die drei Wunder geschehen, haben die Juden so reagiert. Sie haben gesagt, das ist noch nie in Israel gesehen. Seit die Welt steht, hat es das nicht gegeben. Und zwar die Juden haben gelehrt, wenn der Messias kommt, dann wird er drei Wunder tun. Er wird ein Aussätziger heilen von Aussatz. Das wird beschrieben in Matthäus 8. Und es ist nachweislich in Israel keine Heilung von Aussatz mehr geschehen, seit das Buch Mose, das fünfte Buch Mose, fertig ist. Der einzige, der geheilt wurde, war Naaman, und das war ein Syrer. Und die Juden haben gewusst, man kann Aussatz nicht heilen. Jetzt kommt der Jesus, heilt Aussatz, messianisches Wunder, beweist, dass er der Messias ist. Das zweite messianische Wunder, die Juden, das könnt ihr in der Bibel lesen, die mussten bei einem Besessenen den Namen des Dämons fragen. Jesus fragt doch den Dämon, wie heißt du? Dann sagt er Legion, dann treibt er ihn aus. Jetzt haben die Juden gelehrt, wenn jemand besessen und stumm ist, kann man den Dämon nicht austreiben, weil man ihn nicht nach dem Namen fragen kann. Und zur Austreibung muss man den Namen wissen. Und jetzt kommt der Herr Jesus und treibt einen Dämon aus, der bei einem Stummer vorhanden ist. Und damit tut er wieder ein messianisches Zeichen. Weil sie haben gelehrt, wenn der Messias kommt, der wird von dem nicht begrenzt sein. Der kann auch Dämonen austreiben bei stummen Menschen. Er tut schon das zweite messianische Wunder. Das dritte, das ist in Johannes 9, aber blind geboren, die Augen zu öffnen, konnte niemand. Das Wunder gab es nicht. Jetzt kommt der Herr Jesus und durch Siloa und heilt den Blindgeborenen. Das dritte messianische Wunder. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, durch Beelzebub, aber nicht nur die Pharisäer, haben die andere Juden gesagt, durch Beelzebub, durch den Teufel, treibt er praktisch die Dämonen aus und durch den Teufel heilt er die Kranken. Wisst ihr, was das heißt? Sie haben gesagt, unsere eigene Regel, die messianische Zeichen, indem man den Messias erkennt, wir glauben das bei Herrn Jesus nicht, sondern glauben, dass der Teufel ist. Und das ist die Sünde wie ein Heiliger Geist gewesen, die keiner von uns begehen kann. Die Sünde, wie der Heilige Geist, konntest du nur begehen zur Zeit Jesu. Und es war die Sünde zu sagen, wenn er die messianische Wunder tut, dann ist vom Teufel. Und darum kommt die Sünde, wie der Heilige Geist, in den Lehrbriefen nicht mehr vor, weil es rein spezifisch Israel war. Wo ich das erkannt habe, habe ich keine Angst mehr vor der Pfingstbewegung gehabt. Ich wusste, ich kann die Sünde, wie der Heilige Geist, nicht begehen. Ich kann die Sünde zum Tode begehen, ich kann abfallen, das alles ist in der Bibel drin. Aber die Sünde, wie der Heilige Geist, konnte nur ein Jude zur Zeit Jesu begehen, der sagte, dass die messianischen Zeichen Jesu vom Teufel sind. Da war der Höhepunkt, war unter anderem kranke Heilung. Und jetzt sagt die Bibel, und die Bibelstelle, die bitte ich euch, die müsst ihr verinnerlichen. Hebräer 2, 3 und 4. Also Vers 3 und 4, da sagt die Bibel: Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Es geht um Errettung. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist für uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wer hat ihn gehört? Die Apostel. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Zu wem? Zu den Aposteln und zum Herrn Jesus. Durch Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wenn jetzt kranke Heilung geschieht, Dämonenaustreibung, alle diese Dinge, steht in der Regel diese drei Wörter oder zwei zumindest davon. Und das heißt Terra Dynamis Semaion. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, diese Zeichen, Wunder und Kräfte, auch dass du die Kranke geheilt hast, dass er jeden Kranke geheilt hat, ist letztendlich auf die Zeit Jesu, er hat alle geheilt, und auf die Zeit der Apostel beschränkt. Wisst ihr, wenn ihr jetzt die Bibel genau lest, dann fällt euch was auf. Paulus, ihr könnt es nachlesen im Manuskript, konnte mit dem Taschentuch heilen. Er war ein Apostel, der hat Zeichen und Wunder gehabt und kranke Heilungen, das ist unbeschreiblich. Als die Zeit der Apostel zu Ende geht, Timotheusbrief ist das Ende. Timotheus ist sein Testament, da ist er gestorben, konnte er Trophimus, sein Mitarbeiter, nicht mehr heilen. Er sagt, er ist todkrank. Er konnte sein Liebling, wenn er einen geheilt hätte, dann sein Liebling, der Timotheus, er konnte ihn nicht mehr heilen. Er sagt, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen. Er konnte am Ende der Apostelzeit sich nicht mehr heilen. Er hat gesagt, ich habe der Herr gebeten. Wieso muss er der Herr beten, wenn er jede Krankheit wegfegen kann, weil die Zeit der Apostel vorbei war? Er sagt, ich muss der Herr beten, heile mich. Der Herr sagt, nein, du brauchst die Krankheit, lass dir an meiner Gnade genügen. Und damit siehst du, dass das wirklich stimmt, was die Bibel sagt. Hebräer 2, Vers 3 und 4 zeigt ganz klar, diese spektakuläre Krankheilung, Zeichen und Wunder, war beschränkt auf die Zeit Jesu und auf die Zeit der Apostel. Und danach, das schreibt die ganze Bibel, war es vorbei. Und jetzt hast du einfach ein Problem. Wenn man das jetzt die Leute falsch lehrt, dann bringst du sie in die große Anfechtung hinein. Die zerbrechen. Du wirst mit dem Rollstuhl reingefahren. Und man sagt dir, du wirst geheilt und du wirst nicht geheilt. Und dann jammerst du und dann kommen die anderen und sagen, du hast nicht geglaubt. Das ist teuflisch. Da hat sogar ein Pfingstler, Pharah heißt er, hat ein Buch geschrieben. Das heißt, auf der Zinne des Tempels. Der hat geschrieben, was wir in der Pfingstbewegung tun, ist unverantwortlich. Der hat gesagt, wir treiben die Leute in den Wahnsinn, indem wir ihnen vorgaukeln, dass der Herr alle heilt. Das stimmt alles gar nicht. Erstaunlich. Hat sogar ein Pfingstler geschrieben. Wisst ihr? Und wenn ich das jetzt alles ganz ernst nehme, dann muss ich ganz nüchtern sagen, es ist ein Unterschied, wo es um die Juden geht, die hatten die Zusage von Gott, darum heilt auch der Herr Jesus in Israel alle. Die haben die Zusage, wenn sie Gott dienen und gehorsam sind, geht die Krankheit weg. Aber nicht bei den Heiden. Zur Zeit der Apostel hat es auch bei den Heiden funktioniert, weil die Apostel laut 2. Korinther 12 diese Zeichen hatten als System und darum hat der Paulus die Heiden mit diesen Zeichen evangelisiert. Als aber die Zeit der Apostel zu Ende geht, geht es weg. Wisst ihr, und jetzt ist ganz einfach, in der Folgezeit, was sagt jetzt die Bibel? Wie soll das gehen? Und jetzt haben wir was ganz Einfaches, wir haben 1. Korinther 12, 9. Dort steht nicht die Gabe der Krankenheilung. Das ist eine der schlimmsten Verirrungen, dass man die Leute weiß gemacht hat. Da hat einer die Gabe der Krankenheilung, der legt die Hände auf und die werden alle gesund, was ja nicht gestimmt hat. Sondern es steht dort Mehrzahl. Gnadengaben der Heilungen. Gott kann einen Mensch benutzen, um das immer wieder zu tun. Aber jede Krankenheilung ist eine Gnadengabe. Wer sagt, wenn man Gnadegabe bekommt, laut Korinther 12? Der Herr. Das heißt, Gott entscheidet, ob er dich heilt oder nicht heilt. Das hat nichts mehr zu tun mit, ich sage mal so, pfingstlerischer Gabe, sondern nur mit dem, ob er will oder nicht. Das Zweite, was dann kommt, ist das, was der Paulus macht. Er bittet der Herr, heile mich, und der Herr sagt nein. Also das ist einfach so. Gott kann dir als Gnadegabe geben, selbst wenn du nicht betest. Er sagt, ich nehme dir die Krankheit weg, weil deine Schule ist beendet, du hast das jetzt gelernt. Oder es bekehrt sich jemand, dass der Teufel keinen Einfluss hat, dann geht die Krankheit auch weg. Oder es tut jemand Buße, dass er beim Abendmahl hier sicher Gott versündigt hat, dann geht die Krankheit auch weg. Oder ich bete ganz persönlich, Herr, hilf mir, und Gott sagt, es ist in Ordnung, nimmt die Krankheit weg. Und dann kommt Jakobus 5 und da gibt es einen großen Irrtum. Die Leute kommen und sagen, Jakobus 5 macht es mit uns. Übrigens, habt ihr gewusst, dass ich in meiner Tasche Ölfläschchen habe? Ich habe Ölfläschchen in meiner Tasche. Ich mache das. Aber ich mache es bloß so, wie die Bibel sagt. Und zwar, das ist so. Wenn jetzt jemand zu mir in der Gemeinde sagt, können wir nach der Versammlung zurückbleiben, dass du mich mit Öl salbst, sage ich, nö. In der Bibel steht, er rufe die Ältesten zu sich. Du musst die Ältesten deiner Gemeinde zu dir nach Hause rufen. Dann, wenn Sünde da sind, es gibt auch Fälle, wo keine Sünde da sind, dann bekennet alle, also alle räumen vor Gott aus, was noch nicht da war, die bekennen das offen, dann wird gesalbt. Da wird keine Hand aufgelegt, da wird nur mit Öl gesalbt. Und dann sagt die Bibel, das Gebet des Glaubens, also kein Zweifel, wenn jemand das glaubt, dass Gott es dann tut und alles stimmt, dann wird er gesund. Wir haben einen Fall in der Gemeinde, eine Frau hatte nasse Augenkrankheit. Wir sind genauso vorgegangen, da hat alles gestimmt. Sie geht zum Arzt, die war blind geworden, Krankheit ist weg. Die ist nicht verschwunden im Sinne von, dass sie ganz eliminiert worden wäre, sondern sie war einfach nicht mehr nass. Sie wird nicht mehr blind. Gott hat das Gebet erhört. Wir haben mit anderen gebetet, da hat die Voraussetzung nicht gestimmt. Die sind krank geblieben. Das heißt zu Deutsch, wir haben es auch noch nicht gemacht. Wir haben es jetzt, seit unsere Gemeinde gibt, haben wir es 3-mal gemacht. Und zwar, das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, alles geschieht auf zweier oder dreier Zeuger Mund. Ich sage den Leuten dann bei Jakobus 5, hast du Gewissheit ohne Zweifel? Wenn dasjenige sagt, ich habe Gewissheit, ich weiß ganz sicher, ich soll die Ältesten rufen, ihr sollt mit mir beten. Dann sage ich, jetzt musst du uns Ältesten Zeit lassen, dass wir beten. Wenn wir Ältesten dann alle miteinander zum Schluss kommen, ja, es ist richtig, dann gehen wir hin, jeder guckt, ob irgendwas ausgeräumt werden muss. Wenn nichts ist, ist in Ordnung. Wenn aber was da ist, muss es auf den Tisch. Und dann salbet sie und betet und der wird 100% geheilt. 100. Wenn aber nur das Geringste nicht stimmt, passiert gar nichts. Mich hat mal, der Mann hatte hochkarätig Krebs und ich hatte die Freiheit, habe mit dem auch gebetet, habe ihn auch gesalbt und der Mann stirbt. Und dann kommst du in Anfechtung. Jetzt kam ich in Anfechtung. Hat bei mir was nicht gestimmt? Dann habe ich nachgefragt. Es hat sich herausgestellt, ich war der Einzige, der es geglaubt hat. Die Frau hat diese Salbung gesehen, war eine leichte Verirrung, wie eine Krankensalbung bei den Katholiken. Sie wollte einfach nochmal einen Segen für ihren Mann. Die hat gar nicht geglaubt, dass da was passiert. Sie hatte da auch keine Gewissheit, dass sie salben solle. Das war alles menschlich. Wisst ihr, was dann passiert? Nix. Also die vier Möglichkeiten, nochmals. Erste Möglichkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott gibt die Krankenheilung einfach als Gnadegabe. Die kann er geben, ob du betest oder nicht. Er kann dir die Gnadegabe geben, wie er will. Er macht dich einfach gesund. Das Zweite, du bittest ihn, heile mich. Wenn er will, ist eure Souveränität, dann heilt er mich. Das Dritte ist ganz einfach, du hebst die Ursache auf, warum du eine Krankheit haben kannst. Und das Vierte ist einfach, du bist so, Gott hat sein Ziel mit dir erreicht durch die Krankheit und dann geht sie auch weg. Das ist die Zeit nach der Apostel. Aber wenn du jetzt nicht das hältst, dann kriegst du keine Anfechtung mehr. Dann kriegst du keine Anfechtung wegen der Krankheit mehr. Und wenn du zum Beispiel einräumst, ich könnte ja auch an einer Krankheit sterben. Wenn ein 93-Jähriger zu mir sagt, der eine Herzschwäche hat, salbe mich, dass ich gesund wäre, dann muss ich sagen, lieber Bruder, kann es auch sein, dass du ein Elisa bist, dass der Herr dich jetzt mit deinem Leiden heimholen willst? Hast du das geprüft? Wenn der das prüft und kommt zum Schluss, dass nicht so ist, und ich komme auch zum Schluss, dass nicht so ist, würde ich mit ihm beten. Aber ich befürchte, dass das anders ausgeht. Also das heißt zu Deutsch, ich darf wegen der Krankheit eigentlich keine Anfechtung kriegen. Ich muss bei Krankheit nur klären, welche von den vier Bereichen ist es eigentlich. Hat sie mir Gott geschickt, dann nehme ich sie mit Freuden an. Hat sie mir der Teufel geschickt, dann beseitige ich das, wo der Teufel mich packen kann und dann geht die Krankheit weg. Oder habe ich letztendlich die Krankheit von Gott bekommen, weil meine Zeit abgelaufen ist, dann kann ich gar nichts machen. Oder habe ich die Krankheit mir an den Hals geholt, weil ich einfach Dummheiten gemacht habe, dann muss ich die Dummheiten beseitigen. Und da gibt es einfach die Möglichkeiten. Ich erwarte eine Gnadengabe von Gott, Herr, du kannst mich heilen, ich bitte ihn, ich beseitige die Hindernisse oder ich ertrage es, bis Gott zum Ziele kam. Und das gilt genauso für die Schmerzen, das gilt für alles. Und ich habe ja schon erzählt von der Verfolgung, dass Gott tatsächlich in der Lage ist, Schmerzen wegzunehmen. Und ich habe das Zeugnis von einer Missionarin von der China Inland Mission, die ist so krank gewesen, die hat aber am Herrn gedient, wo man die obduziert hat, wo sie dann letztendlich tot war, die hat allen Schock, die hat gesagt, die hätte verrückt sein müssen vom Hirn her, von der Krankheit, die hätte vor Schmerzen Wunder was machen müssen. Und Gott hat die Krankheit, die hat die schon gedämpft, aber sie hat ihre Wirkung nicht eingeschränkt. Sie konnte trotzdem dem Herrn dienen. Das heißt, der Herr kann auch Schmerzen blockieren. Der Herr kann Krankheiten so verlaufen lassen, dass sie nur zu unserem Besten sind. Aber dazu muss ich vor dem Angesicht Jesu stehen. Dazu muss ich die biblischen Regeln einhalten. Ich kann nicht mit Gott hadern und sagen, warum lässt du mich krank werden, wenn ich nicht einmal weiß, warum. Ich kann nicht mit Gott hadern, wenn Gott ein Ziel hat. Wo der Herr mir, wenn ich ganz ehrlich wäre, sagt, träum das aus, dann wirst du gesund. Oder wo er sagt, du kannst tun, was du willst, du brauchst die Krankheit, bis ich mein Ziel mit dir erreicht habe. Ich hätte, wo ich da 9 Monate wie ein Brett lag, machen können, was ich hätte wollen, da hat die Krankheit nicht weggenommen, habe ich gewusst. Wisst ihr, es ist immer eine Sache wiederum, habt ihr jetzt gemerkt, bei allen Themen unserer Erfechtungsserie läuft es immer auf einen Punkt raus, wie stehe ich vor meinem Jesus. Das ist auch hier bei der Krankheit so. Wisst ihr, und Offenbarung 21,4 sagt, im Himmel wird Gott nicht nur unsere Tränen abwischen, es wird keine Krankheit geben, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und dann sagt die Bibel sogar, die Leiden dieser Zeit sind nichts im Vergleich zu der Ewigkeit. Aber er sagt was Wunderbares in Matthäus 25, du sollst die Kranken besuchen. Du sollst dich um die Kranken kümmern. Du sollst ihnen den Trost geben aus der Schrift. Du sollst ihnen zeigen, wie Gott handelt. Du sollst ihnen auch erklären, was heißt für wahr, er trug unsere Krankheit. Du sollst den Kranken dann das biblische Verständnis bringen, das ist das Beste, was du tust. Wisst ihr, oft sagen die Leute, ich besuche den Guide, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Kennt ihr das? Nun, ich sage, du brauchst gar nichts sagen. Du sollst ihm das Biblische sagen. Und zum Beispiel Psalm 68,20 sagt, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Da steht im Hebräischen Yeshua. Der Name Jesus. Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Da steht wieder Yeshua, der Name Jesus. Und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Wenn du das ihnen sagst, er ist bereit, deine Krankheit zu tragen. Er ist bereit, wenn du vor seinem Angesicht stehst, auch letztendlich selbst der Ausweg aus dem Tod zu geben. Gott kann dich durchbringen auf jeder Ebene. Und Psalm 81,7, das ist das, was man die Kranken sagen muss. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Da steht im Hebräischen, die Last geht nicht weg, die ist noch da, sondern er drückt meine Schulter weg und hebt es für mich. Das ist ein wunderbares Bild. Er schiebt meine Schulter weg und er hält es für mich. Er trägt es für mich. Seine Hände sind des Tragkorbs losgeworden. Es ist keine Last mehr für mich. Wisst ihr, wenn ich geistlich richtig reagiere, dann wird die Krankheit nicht zu der Last und nicht zu der Anfechtung, sondern dann wird es zum großen Segen für mich. Und dann beginnt die Erlösung schon vorab bei mir zu wirken. Dann kommt natürlich Matthäus 11,28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen sind. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle, die für mich wichtig ist. Und zwar, das ist Hebräer 2,17. Und zwar, es ist einfach so, das muss man sich vergegenwärtigen. Da heißt es, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Wisst ihr, der Herr Jesus hatte keine Krankheit, weil er im Endeffekt keine Sünde hatte. Aber am Kreuz vor Golgatha, sagt die Bibel, wurden alle Sünde auf ihn gelegt. Wisst ihr, was das heißt? Er hat alle Krankheiten durchlebt am Kreuz. Auf die Idee kommt man gar nicht. Er hat alle Sünde bezahlt, alle Flüche, alle Strafe und alle Krankheiten in diesen 4 Stunden am Kreuz durchlebt. Und jetzt heißt Vers 18, den, wo er selbst gelitten hat, da gehört die Krankheit dazu, hat er, als er versucht wurde, das einfach durchlebt bis aufs Blut. Und jetzt sagt die Bibel, deshalb kann er denen helfen, die versucht werden. Macht er versucht werden. Also die Bibel geht davon aus, dass die Krankheit Versuchung ist, Anfechtung, Prüfung. Sagt aber, und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt, du musst zu ihm gehen, er versteht dich. Also was musst du einem Kranken sagen? Du musst einem Kranken nicht sagen, oh, wie tust du mir leid, dass du das hast und so. Und du meinst ja gar nicht so, der merkt das ja, wo da liegt. Die sind sensibel, die merken das genau, ob du so meinst. Sondern du musst einfach hingehen und sagen, du pass auf, es ist sicher schlimm. Aber ich habe das noch nie gehabt, ich verstehe es nicht. Kann man ehrlich sein. Und gehst zu dem hin und sagst, du pass auf, guck her, ich lese dir das, er versteht dich. Jetzt gehst du zum Herrn Jesus. Er wird dir auch zeigen, was mit deiner Krankheit ist. Und je nachdem, wie der Befund ist, wird er es herrlich mit dir hinausführen. Und ihr müsst eure Bibel, Jesaja 53, streichen im Sinne vor, dass er ihm dann sagt, wenn du glaubst, nimmt er deine Krankheit weg. Stimmt einfach nicht. Aber du musst Psalm 68, 20, musst du dir merken und ihm sagen, er trägt deine Last. Du musst ihm sagen, Hebräer 2, 17, du musst zu ihm gehen, er bringt dich durch. Dann kommt die Seele zur Ruhe. Das ist vielleicht, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen ekelhaft, aber von der ganzen Erfechtungssache, die uns am persönlichsten nahe geht. Versteht ihr? Ich sage immer, das geht dir ja an den Körper oder an die Seele, je nachdem, wo du krank bist. Also hautnah geht es nicht mehr. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir lernen, es darf nicht so weit kommen, dass ich in Versuchung gerate, dass ich in Erfechtung gerate, selbst wenn es eine Prüfung Gottes ist, und dass das mich vom Angesicht Jesu wegscheucht. Also die Quintessenz auf der Stelle, zu der letzten Bibelstelle, ist eindeutig. Jede Krankheit muss mich vors Angesicht Jesu treiben. In dem Wissen, er trägt sie für mich, er bringt mich durch, er kann auch meine Schmerzen eliminieren, er kann alles machen, er kann es aber auch lassen, je nach seinem Plan. Und er kann mir Erkenntnis geben, wo kommt es her, was muss ich tun. Jetzt würde ein schlauer Mensch sagen, du hast schlecht reden, solange du es nicht hast. Das ist wahr. Und trotzdem ist so, wie die Bibel sagt, ob man es hat oder nicht, wir müssen vors Angesicht Jesu. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast eine Erlösung geschaffen nach Geist, nach Seele und nach Leib, die vollkommen ist. Und auch der Teil, dieser letzte Denar, den du erst bezahlst, wenn du wiederkommst, die Auferstehung, die völlige Verwandlung dieses Körpers, wo dann kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, nichts mehr ist im Himmel. Du hast auch für diesen dritten Teil eine perfekte Erlösung geschaffen. Du sagst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Du sagst eindeutig, dass du bereit bist, unsere Dinge zu tragen. Du bist der Einzige, der uns versteht. Und jetzt hilf uns, egal wo einer von uns krank ist, dass wir vor dein Angesicht treten, uns an den Saum deines Kleides klammern und dann einfach klären, welche von den Punkten auf uns zutrifft und deine kindlichem Vertrauen von dir erwartet, dass du mit uns zum Ziele kommst, auf dass deine Erlösung nach Geist, Seele und Leib in unserem Leben voll durchschlägt und du verherrlicht wirst. Wir beten dich dafür an. Amen.